17.09 Uhr ist es. Sie hören HR2 Mikado und Martin Lücker ist mein Gast. Organist an der St. Katharinenkirche in Frankfurt und Professor für künstlerisches Orgelspiel an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, ebenfalls in Frankfurt. Willkommen, Martin Lücker.
Guten Tag, Frau Henke.
Orgel spielen lernen im 21. Jahrhundert. Wollen das noch viele junge Musikstudenten?
Ja. Gerade in diesem Jahr hatten wir eine sehr erfreuliche Aufnahmeprüfung und haben natürlich hat die Bedeutung des Orgelspiels, also mit der Bedeutung der Kirche im öffentlichen Leben, etwas abgenommen. Einfach weil die Beruf, das muss man ganz, ganz klipp und klar sagen, auf evangelischer und katholischer Seite stehen nicht mehr so viele hauptamtliche Kirchenmusikerstellen zur Verfügung. Da ist der Markt etwas enger geworden. Aber auf der anderen Seite, es gibt noch genug und vor allem merkwürdigerweise ist vielleicht der Berufsstand mit so viel Pessimismus eine Zeit lang kommentiert worden, dass es heute leider schon den Fall gibt, dass man oft Stellen nicht qualifiziert besetzen kann.
Ja, die Kirchen hatten ja auch Probleme. Und sei es nur allein für den sonntäglichen Gottesdienst genügend, Menschen zu finden, die die Orgel einigermaßen beherrschten, um der Gemeinde ein bisschen Hilfestellung zu geben.
Ja, das ist ja sozusagen eine Art Pyramidenmodell. Das hat erstmal auf eine sehr breite Basis von Leuten, die das im Nebenamt tun, dafür ja auch in einer bestimmten Weise ausgebildet werden. Und auf der Basis, sozusagen, das ist die Basis der Pyramide und darauf baut sich dann nachher die höhere Stufe der Professionalität aus. Aber es kommen immer wieder junge Menschen und eben auch solche, die zum Beispiel durch das, was ich tue an der Hauptwache, wo ich aber offener Kirche oft Orgel spiele, die einfach fasziniert sind von dem Instrument, dass also die oft da so ein, ja, ich sage es mal, so eine Art Erweckungserlebnis gehabt haben. Und dann ging es auf einmal los und dann wollen die Orgel spielen, sind von dem Instrument fasziniert und das, also ich glaube, ich würde das jetzt nicht hochrechnen, irgendwie im Jahr 2030 gibt es keine mehr oder so. Also ich bin da wirklich sehr guten Mutes.
Wie viele Studenten unterrichten Sie zurzeit?
Ich werde im Wintersemester 14 Studenten unterrichten. Das ist mein Deputat, weil ich ja neben meiner Lehrtätigkeit noch mit einem gewissen Stundenanteil, ich bin einer der beiden Vizepräsidenten der Musikhochschule und dadurch wird mir ein bisschen abgezogen. Mhm. Und dann habe ich noch so 2, 3 Privatschüler, so im Vorhochschulalter, ne, die...
Und verbinden diese Studenten ein konkretes Berufsbild damit oder ist es zunächst mal wirklich dieses Instrument?
Also das ist und das muss einfach bei jedem Musikstudium so sein, das muss erstmal die unbedingte Liebe zur Musik und zur Musik und zum Instrument sein. Das darf man jetzt nicht ganz blauäugig machen. Also man muss auch schon ein bisschen jetzt gucken nach Möglichkeiten, also wie man eines Tages vielleicht auch mal einen Lebensunterhalt damit verdient. Aber trotzdem, wenn... das mehr von Zweckgedanken bestimmt ist, nicht von dieser unbedingten Liebe zur Musik und auch dem Willen dafür, wirklich ganz viel einzusetzen. Denn ich meine, das ist ja kein Zuckerschlecken. Mhm. Nicht? Also jemand, der wirklich eine professionelle musikalische Ausbildung macht, investiert sehr, sehr, sehr viel Zeit da drin. Und für den gibt es jetzt auch nicht so ein... Also die haben eigentlich, ich sag's mal so, die haben bestimmt am Wochenende keine Freizeitprobleme. Weil die einfach immer wissen, was sie, nicht was sie tun müssen, sondern was sie tun dürfen. Das ist ja ein unglaubliches Privileg, Musik machen zu dürfen. Das ist ja kein Müssen. Und ich meine, wie jede Tätigkeit, also sagen wir, die man versucht auf solche, also wo man versucht nach den Sternen zu greifen, wie zum Beispiel auch, was nehmen Leistungssportler auf sich? Und die sagen ja auch nicht, ich muss jetzt trainieren. Die sind doch froh, wenn sie das machen können.
Martin Lücker, jetzt haben Sie schon die Hauptwache erwähnt, den Platz mitten in der Stadt Frankfurt, an dem die Katharinenkirche steht. Und in dieser Katharinenkirche gibt es 2-mal die Woche, nachmittags, dienstags und donnerstags, Konzerte.
Sorry, montags. Montags und donnerstags.
Montags und donnerstags, die jeder besuchen kann, wo also Zufallsgäste in die Kirche strömen, die eigentlich nur Passanten waren, aber auch ein gewisses Publikum, das immer wieder kommt, weil es ihre Interpretation schätzt und weil es überhaupt diese Situation schätzt. Was passiert da? Was ist das für eine Stimmung in St. Katharinen an einem gewöhnlichen Wochentag nachmittags in der Kirche?
Also ich habe 1983 am 1. April in St. Katharinen angefangen und hatte einfach gemerkt, dass wenn diese Kirche ist ja nachmittags geöffnet. Anders als andere evangelische Kirchen ist diese Kirche unter der Woche immer am Nachmittag geöffnet. Und ich hatte gemerkt, wenn ich da Orgel spielte, dass auf einmal Leute da einfach hinkamen. Ja, und diese besondere Sammlung, die von der Musik ausgeht, das Schöne, sicherlich auch das sozusagen dieses Gegenbild, diese Gegenwelt zu der umtriebigen, lebhaften Welt an der Hauptwache, dass die Leute das schön fanden. Ja, und das habe ich sozusagen institutionalisiert, indem ich einfach gesagt habe, montags und donnerstags eine halbe Stunde von 16:30 bis 17:00. Das geht ohne großen Werbeaufwand. Da hängen einfach innen in den Türen in so kleinen Wechselrämchen, heutzutage früher handschriftliche, heute computergeschriebene Programme, wo sozusagen das Menü des Tages draufsteht. Was man heute auch im Internet sehen kann, das ist ein langfristig geplanter, riesiger Zyklus, der im Übrigen nicht nur kleine Stückchen hat, sondern wirklich richtig großes Repertoire. Ob das mit mir als Person zu tun hat, das wage ich zu bezweifeln. Sondern schauen Sie, die Orgel ist das einzige Instrument, von dem man unpersönlich formuliert, die Orgel spielt. Von nichts anderem, man sagt nicht, die Geige spielt oder so. Nicht? Das bringt man immer mit einem Spieler in Verbindung. Bei der Orgel, man sieht erstmal nichts. Und diese überpersönliche Qualität ist sicherlich eine besondere Art der Ansprache, die Leute auch schätzen und die, sagen wir mal, diese einen, vielleicht so einen kleinen Glanz gibt auch von, also ich glaube schon, dass die Orgel in Zusammenhang gebracht, ja auch mit den Kirchenräumen, das hat schon was außerhalb unserer Zeit. Irgendwie so der kleine Atem des Transzendenten oder Gottes Lächeln weht dadurch. Und ich glaube, Leute finden das schön. Also es ist einfach meine praktische Erfahrung gewesen damit.
Und dann bildet der Kirchenraum so eine Art Insel.
Würde ich sagen.
Man wird ja unmittelbar, Orgel geht einem direkt unter die Haut, sage ich mal, als Laie.
Ja.
Da kann man sich eigentlich gar nicht gegen wehren.
Ja.
Und wenn man merkt, ich bin zu nervös, um mich darauf einzulassen, muss man wieder gehen. Sonst wird
ja, das
man
steht ja bei diesen Gelegenheiten zum Beispiel auch jedem frei. Also die Türen sind, natürlich, die sind sozusagen, die Schwingtüren sind, wie man hier in Frankfurt so schon sagt, beigemacht, also zugestellt und man kann immer raus und rein. Also ich habe vor allem die Erfahrung gemacht, dass dieser Klang, der in der Kirche erzeugt wird durch die Orgel, auch irgendwie Geräusche von außen, die ja an der Hauptwache zwangsläufig reindringen können, einfach so als normaler Lärm, sozusagen so wie rausgedrängt werden. So wie ne, das ist eine ganz besondere Atmosphäre und ja, ich weiß nicht, also ich finde das selber so schön. Und das strukturiert mein Leben ganz unglaublich, bedeutet für mich selber sehr viel. Und da hat sich ein sehr regelmäßiger Stamm von Besuchern gebildet und natürlich auch immer wieder neue oder Leute, da auch sehr viele Kontakte, also Leute, die einen ansprechen danach. Ne, das ist einfach eine, ich glaube, wenn mir mal was gelungen ist in meinem Berufsleben, das ist mir wirklich gelungen.
Da wollen wir mal reinhören, ja. Martin Lücke, bevor wir weiter miteinander erzählen. Wir haben einen Ausschnitt von einer CD ausgewählt, die in der St. Katharinenkirche Frankfurt aufgenommen worden ist, bei so einem Nachmittagskonzert, ein Präludium in D-Dur. Martin Lücker in seinem Element, mit einem Präludium hörten wir ihn, wie es gespielt werden kann in der Katharinenkirche in Frankfurt, wo er montags und donnerstags Passanten, die sich die Zeit nehmen, große Freude bereitet mit einem halbstündigen Konzert. Martin Lücker, Professor der Orgel, selbst leidenschaftlich praktizierender Musiker an der Orgel. Wenn wir das jetzt hier so im Studio gehört haben und jeder unserer Hörer und Hörerinnen zu Hause am Lautsprecher, jeder weiß, die Akustik eines Kirchenraums, die kann kein Mitschnitt, keine Konserve vermitteln.
Ja, das hat einen ganz einfachen Grund. Sie sitzen jetzt zum Beispiel zu Hause vor Ihrer Stereoanlage und wie viele Klangerzeuger haben Sie? Zwei, einen rechten Lautsprecher und einen linken. Eine Orgel ist ja ein Musikinstrument mit den sogenannten Orgelpfeifen und jede Pfeife für sich ist ein Klangerzeuger. Die Orgel der Katharinenkirche zum Beispiel hat ca. 4500 große und kleine Klangerzeuger, die natürlich auf einer riesigen Fläche im Raum verteilt sind. Wenn man sich vorstellen würde, man würde das jetzt sozusagen durch einzelne Lautsprecher simulieren, das könnte man technisch kaum bewältigen. Denn letztlich zu Hause aus den Lautsprechern, der Ton kommt, ich sage es mal etwas salopp, aus zwei Löchern. Ja, während bei der Orgel sind es 4500.
Und und dann eben noch der große Kirchenraum, wo der Klang
Nachhall,
vielfach gebrochen wird und sich weiter
bewegt. Ja, aber das kann man ja sogar in gewisser Weise einfangen. Aber erstmal diese Mischung von einem sehr, sehr differenziert auseinandergezogenen Klang, woher lauter einzelne Töne kommen, noch viel, viel weiter auseinander gestreckt als beim Orchester. Und dann wieder die Mischung, also das Zusammenfinden der einzelnen Töne in der Akustik des Kirchenraums. Das ist ein ganz besonderes Fluidum. Und zum Beispiel in der Katharinenkirche. Es gibt so einige Orte im Raum, wo man die ganz tiefen Frequenzen, die ganz tiefen Töne, also körperlich spürt. Mhm. Wenn ich selber da höre, ich setze mich immer hinten in die Ecke, hinterm Taufstein, in die Seitenwange und drücke mich richtig mit dem Rücken so an diese hölzerne Rückwand, wo man dann die Vibration, das ist wirklich ein körperliches Erlebnis. Das finden
Martin
Leute
Wicker,
auch schön.
Sie haben ja schon an vielen Orgeln in der Welt gespielt. Und auch in vielen unterschiedlichen Räumen. Es gibt ja nicht nur Orgeln im Kirchenkontext, sondern eben auch Konzerthäuser, die sehr schöne, sehr beachtliche Orgelinstrumente haben. Wie erfährt man als Organist diese unterschiedlichen Räume und die unterschiedlichen Instrumente? Die Instrumente sind ja teilweise auch renoviert worden, restauriert worden. Da gibt es Epochenunterschiede, die sind ganz enorm. Wie geht man damit um?
Also wir reservieren uns mal einen Radiotag und dann reden wir darüber. Ich mache jetzt mal das mal ganz in Kurzform. Simpel. Der Pianist kommt und spielt irgendwo ein Klavierkonzert. Ja, da hat er einen Flügel, den kennt er im Wesentlichen, er hört etwas den Raum. Er kann aber auf einem Flügel, wenn er den hat, auch jedes Stück spielen, was jetzt verabredet ist. Bei der Orgel beginnt erstmal, das Instrument gibt mir einen bestimmten Rahmen der Stücke. Es gibt Instrumente, denen man von ihrem Klang oder auch von der Größe her zum Beispiel bestimmte Stücke spielen kann und andere nicht. Also das ist die erste Frage. Die zweite ist, jetzt komme ich da hin, jetzt bringe ich da erstmal am liebsten bei geschlossenem Raum, um niemanden zu stören und auch nicht gestört zu werden, einige Stunden zu. Das ist sehr oft nachts. Also zum Beispiel jetzt fürs Gewandhaus, die Probenzeit ist wieder verabredet ab 22.30 Uhr. Und so lange bleibt ein Pförtner da bis nachts um drei, bis ich dann fertig bin. So geht das. Und dann muss nämlich jeder Klang auf diesem Instrument doch eigentlich aufs Neue ausgehört werden. Mit der Zeit hat man da seine Erfahrung, man kennt auch die Instrumente. Aber das ist ein viel stärker, als es bei jedem anderen Instrument üblich ist, wirklich Neuaufbau einer Interpretation. Ist auch was sehr Interessantes. Ich habe sehr oft dann auch wieder Dinge an meine wunderbare Orgel sozusagen mitgenommen, wieder nach Hause gebracht und gesagt, da war eine klangliche Wirkung oder etwas anderes, wo ich mal probiert habe, ob ich das auch so erzeugen kann. Nicht? Also
Da liegen wirklich Welten zwischen einer Orgel und einer anderen.
Naja, also Welten will ich nicht sagen. Also, oder es gibt Wege von hier nach da, aber es ist schon wirklich immer sehr, sehr unterschiedlich. Sehr unterschiedlich. Das macht es auch sehr interessant und spannend, aber es hält einen auch vorher sehr, sehr, ich sag mal so, alle Leute sehen immer dann so einen Tourneeplan und sagen, oh toll, du bist hier und da und da und da. Für Tourismus hat man doch keine Zeit. Vorher muss man, also das arbeitet im Kopf auch weiter. Ich habe jetzt 4 Stunden an einem Instrument gesessen, dann muss man auch erstmal Pause machen und dann arbeitet das im Kopf weiter. Dann stimmt man die Tempi anders ab, die sogenannte Phrasierung und Artikulation. Also da erfährt man dann auch, dass Interpretation jetzt nicht das ein sozusagen fertiges Resultat ist, was man immer reproduziert, sondern was also aus einer unzähligen Anzahl verschiedener Faktoren besteht, die immer neu, also man, ich sag mal, die man instinktiv anpasst. Und bei manchem ist es auch Professionalität, dass man weiß, also der Raum klingt jetzt so und so, da muss ich dies und das machen, aber trotzdem der eigentliche interpretatorische Instinkt weist einem den Weg.
Gut, also wir haben jetzt nicht den Radiotag, den Sie mir versprechen, wenn ich ihn machen will, Martin Wicker. Aber eine andere Bandbreite von Möglichkeiten stellt ja die Literatur dar, die es gibt für Orgeln.
Ja.
Natürlich ist der große Kosmos Bach, aber auch Gegenwartskomponisten schreiben, die Romantiker haben geschrieben für die Orgel. Wie groß ist denn jetzt die Freiheit eines Organisten, wenn er die Partitur für sich hat? Er hat ja keinen Dirigenten, der ihn zwingt, dessen Interpretation zu folgen oder mit dem er sich auseinandersetzen muss. Der Organist ist ja sein eigener Konzertleiter.
Ja, also sagen wir so, es geht erstmal wie bei jedem Musiker, dass also die Komponisten zu bestimmten Zeiten unterschiedlich erstmal notiert haben in den Stücken zum Beispiel ein Tempo, oft nur durch ein Wort, nicht durch eine absolute Metronomangabe, eine Lautstärke. Dann hat man den gesamten Bereich sozusagen dessen, was man Stil nennt. Dann hat man aber vor allem erstmal einfach als Musiker die Gabe, eine Partitur zu lesen und alle Angaben, die da drin stehen, sozusagen zu einem inneren Bild zusammenzusetzen. Und in diesem Bild hört man einen Klang voraus. Und den entwirft man nachher und arbeitet ihn aus. Das ist gut. Und bei der Orgel auch. Also von daher finde ich meine, ich habe mich durchgearbeitet durch sehr viele interpretatorische Sachzwänge, die heute gerade durch die Historisierung der Spielpraxis manchmal etwas bedrückend werden können. Und da ist es dann mehr eine Absolvierung gewisser Spielregeln, politischer Korrektness. Also ich bin jetzt Gott sei Dank in einem Alter, wo ich wieder eine große Freiheit empfinde.
Mhm.
Nicht? Und also deswegen, also für mich ist sozusagen dieses Lied, dieses frühere Lied, man müsste noch mal 20 sein, eine Horrorvorstellung.
Da muss man ja all die Erfahrungen noch mal sich erarbeiten.
Ja, schrecklich.
Martin Lücke, eine Frage noch zum Schluss, die Sie persönlich betrifft. In einem Interview habe ich gelesen, Sie sagen über sich selbst, Gott, ja, ich hätte auch Chemiker werden können, habe ich mir als Schüler eigentlich so vorgestellt. Was war dann das Entscheidende, zu sagen, die Orgel, das wird es, das wird mein Beruf?
Ja, ich würde sagen, es war vor allem die Musik. Also ich glaube, das mit der Chemie, das war, also das interessiert mich alles. Also ich war immer sehr vielseitig interessiert, aber weiß ich nicht. Also schon im Wort Beruf, ja, steckt Rufen und man ruft das ja nicht selber, sondern irgendetwas oder irgendwer ruft einen. Ich glaube, dazu, zu bestimmten Metiers wird man geboren.
Ich danke Ihnen ganz herzlich
für
Ihren Besuch hier bei uns in HR2 Mikado. Weiterhin viel Erfolg, Martin Lücker, an der Orgel in St. Katharinen, an Orgeln, an die man Sie als Gast ruft, weil man sie hören will, und natürlich auch als Professor an der Hochschule.